Heute zu Gast bei
Grüntöne.
Michael Sassen, Unternehmensberater und Kandidat für die Stadtverordnetenversammlung.
Ich bin ja nicht nur nicht Politiker, sondern ich bin auch nicht Schriftsteller. Ich bin Naturwissenschaftler. Es gibt eigentlich nichts Komplexeres als die Natur. Alles, was sich der Mensch dagegen ausdenkt, ist doch dann relativ banal. Leute, wir haben die Riesenmöglichkeit, hier Dinge mitzubestimmen.
Grüntöne.
Der Podcast der Grünen in Bensheim. Heute ausnahmsweise moderiert von Dr. Laura Herr.
Hallo und herzlich willkommen zu Grüntöne, dem Podcast der Bensheimer Grünen. Ihr hört hier heute eine andere Stimme, hier spricht Laura Herr. Auch ich bin eine Kandidatin für die Stadtverordnetenversammlung und ich habe heute die Ehre, Michael Sassen, den Moderator und Mitinitiator der Grüntöne, interviewen zu dürfen. Hallo Michael, herzlich willkommen.
Ja, ist mir eine große Freude, hier im Podcast zu sein.
Ja, sehr schön. Sag mal, Michael, wir sitzen jetzt hier am Fastnachtswochenende zusammen. Ein trauriges Fastnachtswochenende für alle Jecken deutschlandweit wahrscheinlich. Du bist ja Rheinländer, gebürtig. Fehlt dir Karneval oder?
Ja, da blutet einem natürlich schon ein bisschen das Herz, ne? Das muss ich sagen. Auch ich bin im Rheinland groß geworden und man macht so seine ersten Erfahrungen, seine ersten Späße und Umzüge natürlich dann während der Karnevalszeit. Das ist eine super gesellige Sache und jedem Kölner, ich habe einige Jahre in Köln auch direkt gelebt, jedem Kölner blutet das Herz und es tut einfach sehr weh. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es geht halt einfach nicht anders. Und das haben auch so Jeck, die Leute sind, gesehen und eingesehen. Insofern ist da Verständnis sicherlich da, aber wir freuen uns auch alle, wenn es nächste Session wieder richtig losgeht.
Ja, hoffentlich. Aber jetzt sag mal, wie bist du nun vom Rheinland nach Bensheim gekommen? Ich weiß, du hattest auch noch Stationen in New York und Hamburg unter anderem. Was hast du studiert, was hast du gemacht und wie kam es, dass du jetzt heute in Bensheim lebst?
Ja, wie so oft im Leben, eigentlich eine Verkettung, in dem Falle muss man sagen, glücklicher Umstände. Ich habe tatsächlich im Rheinland meine Jugend verbracht, zwischen Köln und Bonn aufgewachsen, bin in Brühl zur Schule gegangen. Für einige, die das vielleicht nicht kennen, es ist immer bekannt durchs Phantasialand oder dadurch, dass einmal ein Zug in ein Haus gefahren ist. Das kann man jetzt so schmunzelnd sagen, weil zum Glück nichts passiert ist, aber irgendwie haben die Bremsen nicht funktioniert und dann stand der Zug im Haus. Also das ist Brühl und ja, wie kommt man von Brühl nach Bensheim? Über ganz viele Stationen. Man studiert zuerst mal. Ich bin von der Ausbildung her Naturwissenschaftler. Da werde ich dann immer gefragt, ja, was denn genau? Dann sage ich immer nichts genau, sondern das ist Mathe, Chemie, Physik und Biologie zu gleichen Teilen. Aber klar, irgendwann muss man sich ein bisschen spezialisieren. Bei mir war es dann die Genetik. Und das hat mich dann nach New York geführt. Habe 2 Jahre in New York und Kanada gearbeitet im Bereich der Genetik. Wir haben versucht zu erklären, wie Krebsforschung besser gemacht werden kann, beziehungsweise wie Krebs sich so schnell ausbreiten kann. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass zwar die Forschung eine tolle Sache ist, ich aber doch irgendwie sehr an der Wirtschaft interessiert bin. Und das war dann mein nächster Schritt und da hat es mich ins besagte Köln gezogen, dass ich in der Unternehmensberatung angefangen habe zu arbeiten, wirklich von der Pike auf gelernt habe, weil ich war ja ein kompletter Quereinsteiger. Und die Beratungen machen das aber ganz gerne, dass sie so Teams zusammenstellen aus Naturwissenschaftlern und Betriebswirten, weil wir als Naturwissenschaftler so ein bisschen eine andere Denkweise haben. Wir gehen Probleme anders an. Professorin hat das mal so formuliert, sagte, es gibt eigentlich nichts Komplexeres als die Natur und alles, was sich der Mensch dagegen ausdenkt, ist doch dann relativ banal. Also insofern lernen wir, Probleme zu zerstückeln und dann wieder zusammenzusetzen und kommen dann meist zu ganz guten Ergebnissen. Ja, und Bensheim ist es dann geworden nach, ein Freund von mir hat das mal nachgezählt, nach 18 weiteren Stationen tatsächlich. Oh. Du sagtest schon, Hamburg war eine davon. Tolles Stadt, würde ich immer wieder als Metropole empfehlen. Aber das war mir dann doch zu groß. Meine Kinder habe ich da einfach nicht aufwachsen sehen, weil ich selber aus einem kleinen Kaff komme. Zwischen Köln und Bonn, 800 Einwohner, wir hatten nicht mal eine Ampel. Und dann war der Kulturschock mit Hamburg doch relativ groß. Und insofern ist Bensheim eigentlich ein tolles Mittelzentrum. Und so bin ich dann hier gelandet, weil als Berater kann ich mir eigentlich relativ gut aussuchen, von wo ich arbeite. Hauptsache ein Flughafen und ein ICE halt in der Nähe, dann passt das schon.
Also würdest du sagen, du bist jetzt richtig angekommen in Bensheim?
Ja, also ja. Wir fühlen uns hier pudelwohl. Ich habe meine kleine Teststation vorher in See am Jugendheim gemacht. Das war uns dann doch einen Tacken zu klein. Okay. Wenngleich natürlich schon an der Bergstraße und wunderschön. Für mich als Weinliebhaber geht auch hier das Herz auf, nicht nur beim Karneval, sondern auch in den Weinbergen hier zwischen Bensheim und Heppenheim. Das ist schon eine tolle Lage. Und ich glaube, wir haben nach Freiburg die zweitmeisten Sonnenstunden, habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, Es kommt dem Wein zugute, es kommt auch unserem Gemüt zugute. Die Leute hier gefallen mir. Und letztendlich ist es ein bisschen back to the roots, weil meine Eltern haben sich das als Altersruhesitz ausgesucht. Meine Schwester wohnt hier an der Bergstraße. Insofern, mein Vater ist ein gebürtiger Hesse. Also da ist schon auch ein bisschen Wurzelwerk da.
Sehr schön. Mich würde jetzt noch mal interessieren, du bist Unternehmensberater. Ich habe da jetzt so meine Vorurteile, dass Unternehmensberater immer nur mit dem Trolley zum nächsten Zug oder zum nächsten Flugzeug hetzen. Erzähl mal, wie sieht jetzt ein Tag als Unternehmensberater aus? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, da ist schon einiges Wahres dran. Wobei, das ist ein bisschen wie bei den Historikern. Die kann man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Aber tatsächlich gab es Zeiten in meinem Leben. Ich mache das jetzt seit 12 Jahren, Unternehmensberatung, als Selbstständiger und davor auch schon 5 Jahre als Angestellter. Also ich kenne auch die verschiedenen Arten, da zu arbeiten. Und ja, es gab Zeiten, da bin ich tatsächlich montags oder sonntagabends, muss man sagen, in den Zug gestiegen, bin zum Kunden A gefahren, habe da 2 Tage gearbeitet, immer im Hotel natürlich gelebt, bin dann in den Flieger gestiegen, bin zum Kunden B gefahren, habe da 3 Tage gearbeitet und bin dann nochmal weiter mit dem Mietwagen zum Kunden C und bin dann irgendwann Freitagnachts um 23 Uhr wieder zu Hause angekommen, um dasselbe dann am Sonntag zu wiederholen. Okay. Ja, also das gibt es tatsächlich. Ich will nicht sagen, dass es die Regel ist, weil im Moment bin ich in einer ganz anderen Phase. Ich mache im Moment sehr viele Interimsprojekte oder Interimsmanagementprojekte. Das heißt, ich fülle eigentlich Lücken, die entstanden sind, weil nicht genug Personal da ist oder weil die Expertise nicht da ist. Das sind dann eher langfristige Sachen. Bei meinem letzten Kunden zum Beispiel, da war ich 5 Jahre. Okay. Ja, und auch schon bevor Corona ausgebrochen ist, sehr viel im Homeoffice gemacht. Ich arbeite im Bereich Digitalisierung, im Bereich Controlling von Banken. Habe viel mit Software-Testing zu tun, sowas in die Richtung. Und das kann man natürlich wunderbar mit einer guten Internetleitung und einer guten Ausstattung zu Hause machen. Und da muss man sagen, sind wir zumindest in Bensheim, da wo ich wohne, ganz gut ausgestattet. Ich weiß das leider nicht überall so, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Man kann ja auch ein paar Dinge noch besser machen.
Jetzt weiß ich aber, dass dein Leben ja aktuell ganz anders aussieht. Du bist ja in Elternzeit. Und was ich besonders toll finde, dass du auch wirklich für 12 Monate in Elternzeit bist. Also deine kleine Tochter ist, wenn ich richtig informiert bin, Ende letzten Jahres zur Welt gekommen. Und du bleibst jetzt wirklich ein Jahr zu Hause. Wie kam es dazu? Was hat dich da motiviert? Das finde ich total spannend.
Ja, also man stellt natürlich irgendwann fest, dass Geld nicht alles ist. Das wird dem Berater ja auch oft nachgesagt und in vielen Teilen stimmt das ja auch. Ne? Man gehört schon eher zu denen, die ein bisschen überhalb des Durchschnitts verdienen. Wobei, wenn ich sage, ich bin Mittelklasse, dann passt das wahrscheinlich noch eher als zu jemandem wie Friedrich Merz, der auch von sich sagt, dass er Mittelklasse ist. Also der Jet steht noch nicht vor der Tür, im Gegensatz zu Herrn Merz. Ja, aber Spaß beiseite, nein, ist tatsächlich so. Ich habe gemerkt, irgendwann nach einer Zeit hat man eigentlich so sein Leben gesettelt. Ich bin jetzt auch Anfang 40 und jetzt ist unsere Tochter zur Welt gekommen. Und schon während der Schwangerschaft habe ich eigentlich gemerkt, Mensch, da tut sich was. Man stellt sich viele Fragen, man stellt sich auch so ein bisschen die Sinnfragen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine Midlife-Crisis ist, sondern man hinterfragt einfach vieles, was man so getan hat. Ne? Schaut ein bisschen auf das, was man erreicht hat und merkt dann so, Mensch, es gibt auch noch andere Prioritäten im Leben, ja, als nur Karriere zu machen, nur Geld zu verdienen. Und da war dann der Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt, wann eigentlich dann? Ne? Wann willst du denn wirklich mal raus und schauen, dass du dieses Küken aufwachsen siehst? Und ich kann nur jedem empfehlen, der sich das irgendwie zeitlich und finanziell, fairerweise muss man das ja dazu sagen, finanziell leisten kann, macht das. Das ist eine ganz tolle Zeit, die gibt euch niemand wieder, diese ersten Lebensmonate von so einem kleinen Würmchen zu sehen. Und das ist auch nicht mit Geld auf dem Konto aufzuwiegen.
Diesem Appell würde ich mich anschließen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Zeit. Jetzt wissen wir aber auch, dass du die Elternzeit auch noch über deine Familie hinaus sinnvoll nutzt. Du machst ja jetzt Politik. Du hast die Anfänge, sind in der Bürgerinitiative Tempo 30 für die Friedhofstraße. Was hat es damit genau auf sich und wie kamst du dann zu den Grünen? Erzähl doch mal.
Ja, ich hatte jetzt gefühlt unheimlich viel Zeit und das in Kombination mit sich bei vielen Themen zu hinterfragen, führt dann manchmal zu so Sachen, dass man nicht nur Elternzeit nimmt, sondern auch sagt, Mensch, hier und da läuft irgendwie was nicht so gut, aber ich kann ja nicht immer nur meckern. Ja, ich glaube, das ist auch von vielen der Antritt, gerade in der Lokalpolitik, dass man sagt so, komm, ich nehme jetzt mal hier, krempel mal die Ärmel hoch und will tatsächlich was tun. Und das war bei mir auch so, wo ich einfach gesehen habe, Mensch, Bensheim ist toll, deswegen haben wir es uns ja auch ausgesucht. Wir sind 2018 hergezogen fühlen uns auch nach wie vor pudelwohl hier. Aber es gibt natürlich immer Sachen zu verbessern. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Antrieb von uns Menschen, dass wir eben uns nicht nur zurücklehnen und sagen, so, oh Mensch, ist ja alles super. Sonst würden wir halt immer noch in Höhlen leben und versuchen, die Bären mit dem Feuer fernzuhalten. Ne? Also insofern braucht es diesen Drive, glaube ich. Und der hat sich bei mir dergestalt herauskristallisiert, dass ich sage, Mensch, das Thema Verkehr, das ist so viel mit Emotionen belastet. Gerade die Friedhofstraße, da wird so schnell gefahren und auf einmal haben wir hier 500 Leute mit Familien, mit Rentnern. Da kreuzen Leute mit Rollatoren, mit Kinderwagen den Weg. Und trotzdem tut die Stadt da an der Stelle nichts oder nicht genug, jedenfalls aus unserer Sicht. Naja, und dann gesagt, getan, wir haben dann eine Bürgerinitiative gegründet. Was ich im Übrigen auch nur jedem empfehlen kann, der sagt, Mensch, ich bin mit einem Thema hier irgendwie nicht zufrieden. Engagiert euch, Leute, das ist nicht schwer. Und auch da ist meine Tür offen, meine Kontakte sind da. Also kommt da gerne auf uns zu oder auch auf die Grünen, die unterstützen sowas nämlich sehr stark. Naja, und von da war es dann ein relativ logischer Schritt. Da haben tatsächlich die Grünen mich dann an der Stelle angesprochen, haben gefragt, Mensch, könntest du dir nicht vorstellen, in der Stadt auch eine andere Funktion wahrzunehmen? Und dann habe ich mich damit zum ersten Mal beschäftigt. Ich muss dazu allerdings ganz klar sagen, ich bin kein Politiker. Also ich würde mich tatsächlich nicht als Politiker verstehen, sondern einfach nur jemand mit einem gesunden Menschenverstand, der versucht, seine Umgebung für alle zu verbessern. Und vielleicht wird dann irgendwann mal Politiker draus, das werden wir sehen.
Würdest du das dann auch als ein prägendes Erlebnis bezeichnen, das dich jetzt motiviert hat, in die Politik zu gehen? Oder gab es da noch was darüber hinaus?
Ja, das war dahingehend prägend, dass es tatsächlich der konkrete Auslöser war. Aber dass ich mich politisch interessiere, das hat schon sehr früh angefangen. Also das war so der Klassiker, ne? Man sitzt schon als Kind mit Vater auf dem Schoß vom Fernseher, schaut sich die Tagesthemen an, ganz, ganz oldschool noch, diskutiert dann auch am Mittagstisch über politische Themen. Also wir waren schon immer eine sehr politische Familie, wenngleich wir nicht wirklich in dem traditionellen Sinne engagiert waren. Aber es hat mich schon sehr geprägt, dass ich einfach sehe, wie viele Themen, die die Grünen eigentlich seit jeher treiben, also so Dinge wie Klimawandel, Atomausstieg, Verkehrswende, biologische Landwirtschaft, alles Dinge, die eigentlich urgrüne Themen sind. Und wenn man dann mal sieht, dass der Atomausstieg zum Beispiel, der hat erst einer schwarzen Kanzlerin bedurft, die das dann wirklich nach Fukushima gemacht hat, ja? Vermutlich aus politischem Kalkül, wenn man einfach gesehen hat, oh, jetzt gehen nach Fukushima die Grünen Anmeldezahlen auf einmal durch die Decke. Ne? Aber man kann hier auch was Gutes unterstellen, das will ich ja jetzt gar nicht in Abrede stellen. Klimawandel, Fridays for Future, ja, Themen, die jetzt auf einmal sehr pressieren. Die Grünen stehen schon seit jeher für dieses Thema. Und eben das Thema Verkehrswende. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal am eigenen Leib spüren bekommen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, man sollte schauen, dass man in Bensheim die Verkehrswende nicht nur begleitet, sondern aktiv nach vorne bringt. Man könnte zum Beispiel eine Modellstadt für den Verkehr von morgen werden. Da sind so viele Emotionen mit verbunden, habe ich ja schon gesagt, autonomes Fahren. Warum versucht man nicht mal, das hier in Bensheim auch zu etablieren? Da kann man sich bewerben, um da tatsächlich Vorreiter zu werden. Mein Traum wäre ja mal, dass meine Tochter überhaupt gar keinen Führerschein mehr machen muss. Ja, in diesem traditionellen Sinne. Warum soll die nicht einfach, genau wie ich heute in den Zug steige, ich mache ja auch keinen Führerschein für den Zug, ja, oder einen Pilotenschein, warum kann die nicht einfach in so ein autonom fahrendes Fahrzeug einsteigen, wird von A nach B gebracht? Das wäre so der Wunsch, wo ich sage, boah, das wäre toll.
Du hattest ja die großartige Idee, unser Parteiprogramm als Roman nochmal niederzuschreiben, mit dem grünen Männchen auch. Auch dieser Podcast, in dem wir hier gerade miteinander sprechen, da bist du Mitinitiator. Wie kamst du auf diese Ideen, die ja auch so ein Teil eines neuen, eines anderen Politikstils sind? Also welche Gedanken stehen da für dich dahinter?
Also steigen wir mit dem Roman mal ein. Ich bin ja nicht nur nicht Politiker, sondern ich bin auch nicht Schriftsteller. So, jetzt kandidiere ich trotzdem für die Stadtverordnetenversammlung, habe ein Buch geschrieben. Ja, das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich. Aber es kommt eigentlich daher, dass ich es sehr deprimierend fand, muss man schon fast sagen, dass so ein tolles Wahlprogramm, wie das Fachleute von den Grünen erarbeitet haben, das sind 23 DIN A4 Seiten und die sind wirklich dicht gepackt mit tollen Vorschlägen, aber dass man dann in der Fraktionssitzung eigentlich schon von sich aus gesagt hat, ja, an der Formulierung brauchen wir jetzt nicht so genau feilen, das liest sowieso keiner. Ja, dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Da machen sich Leute über Monate hinweg Gedanken, ja, bringen die dollsten Sachen ein und im besten Fall liest es mal irgendein Pressemensch, weil er darüber schreiben muss oder irgendeiner in einem Auszug, weil er sich für das eine oder andere Thema interessiert. Und das fand ich sehr schade. Und dann hat es bei mir so ein bisschen Klick, Klick, Klick gemacht, auch im Zusammenhang mit dieser niedrigen Wahlbeteiligung, die wir in Bensheim hatten. Das war nämlich der zweite Punkt, wo ich sagte, das gibt's doch gar nicht. Da kannst du hier wirklich mitentscheiden, wer die nächste Bürgermeisterin wird, wer der nächste Bürgermeister wird. Also wirklich ganz konkret um deine Kita, um deine Straße geht es. Ja, um die Bäume, die vor deiner Haustür wachsen, was damit passiert. Und nicht mal 50% der Leute gehen dann wirklich hin. So, und das zusammengenommen, dachte ich so, naja, eigentlich kann man ja den Leuten da nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Also klar, man kann sagen, interessier dich mehr, engagier dich so, ne? Aber eigentlich liegt es doch auch ein Stück weit an den etablierten Politikern und den Politikerinnen. So, und wenn man das mal so zusammennimmt, dann muss man doch eigentlich dahin kommen, dass man Politik wieder besser transportiert. Dass man Bürgerinnen und Bürger und Politiktreibende zusammenbringt. Und nicht, dass sich die Politiker zurücklehnen und sagen, ja Gott, wenn sich der Bürger für unsere Sachen nicht interessiert, ja, das ist ja nicht meine Schuld. Ja? Leute, wir haben die Riesenmöglichkeit, hier Dinge mitzubestimmen. Schaut euch doch mal Russland an, schaut euch doch mal China an, in Belarus. Ja, was da passiert, die haben ganz andere Probleme. Ja, und wir sind irgendwie zu faul, ein Kreuz zu machen. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber die andere Seite ist ja auch, als Politiker sind wir ein Stück weit zu faul, den Leuten entgegenzukommen und auf ihrem Level zu kommunizieren. Und ich meine das nicht mit oben unten, sondern ich meine einfach, dass man die Sprache vom Volk wieder ein bisschen weit sprechen muss. Und das zusammengenommen hat eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, komm, ich übersetze dieses Programm einfach mal in eine lustige Rahmenhandlung, dass man auch Bock hat, das zu lesen. Und das hat, glaube ich, einen Nerv getroffen, wo nicht nur die Lokalpresse gesagt hat, das ist eine tolle Sache, sondern auch die Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben gesagt so, ich glaube, ich habe zum ersten Mal ein Wahlprogramm tatsächlich komplett gelesen.
Okay, toll.
Ja, und wenn wir noch mal kurz auf den Podcast zusammen zu sprechen kommen, selber Antrieb. Ja? Also was wollen denn junge Leute heute? Offensichtlich ist Podcast ein Medium, wo sie erreicht werden können. Dann habe ich doch eigentlich die verdammte Pflicht als Politiker, in dieses Medium auch reinzugehen und zu sagen, okay, wenn die jungen Leute dieses Medium haben wollen, dann muss ich meine Inhalte auch da transportieren. Und deswegen haben wir interessante Leute eingeladen, die sich in der Stadtverordnetenversammlung bewerben, um sie da bekannt zu machen, aber auch ganz neutral von den Grünen. Wir haben tolle Themen zu wählen ab 16. Wir haben einen tollen Podcast mit Bundestagsabgeordneten. Wir haben unsere Bürgermeisterin Christine Klein hier im Podcast. Und ich denke einfach, man muss als Politiker heute diese Wege gehen.
Ist es dann, also jetzt das Thema mehr Bürgerbeteiligung, Kämpfen gegen Politikverdrossenheit, ist das für dich auch ein überregionales politisches Thema, das dich bewegt?
Ja, absolut. Also ich sehe das tatsächlich als Gefahr, weil man kann ja mal ein bisschen schauen, was zustande kommt, wenn Politiker und Bürgerinnen und Bürger sich entfremden. Ja, das führt nämlich eben zu diesem Phänomen, wo sich dann alle fragen so, huch, wie konnte das denn passieren, dass eine populistische Partei wie die AfD auf einmal im Bundestag sind? Huch, wie konnte denn das passieren, dass in Sachsen die AfD stärkste Kraft ist? Ja, das kann man sich hier irgendwie schwer vorstellen, aber trotzdem, das ist ja Ausdruck einer Unzufriedenheit von Menschen. Die wählen ja nicht alle AfD, weil sie das irgendwie so toll finden, Rechtsradikalismus zu unterstützen, sondern es ist ein ganzer Stück weit Protest dabei. Und auch, dass wir eine Wahlbeteiligung unter 50% haben, das ist nicht nur, weil sie sagen, ach, das läuft ja alles so toll, deswegen wollen wir wählen gehen. Im Gegenteil, viele sagen, sie sind damit unzufrieden, aber sie sehen schon gar nicht mehr, dass sie durch ihre Stimme was verändern. Und das ist so ein innerer Antrieb, wo ich sage, Mensch, da müssen wir was ändern. Und da sehe ich nicht zuallererst die Leute, die nicht zur Wahl gehen in der Pflicht, sondern da sehe ich zum allerersten Mal oder zuallervorderst die Leute, die Politik anbieten. Da muss man was tun. Und ich glaube, dass so Themen wie Wählen ab 16 oder direkte Demokratieelemente reinzubringen, dass das ganz wichtig ist. Und das hat natürlich weiter Implikationen über Bensheim hinaus. Ich glaube, das ist ein bundesweites Thema, an dem wir da arbeiten müssen.
Sicher. Wenn wir jetzt aber nochmal wieder zurück nach Bensheim kommen und auch zu unserem Wahlprogramm der Grünen, gibt es da nochmal so ein Lieblingsthema von dir, das dich besonders befasst?
Ja, also es ist tatsächlich neben dem Verkehr auch ein Stück weit, da kommen wir jetzt über Bensheim doch nochmal hinaus, ja, weil das einfach ein zweites Herzensthema von mir ist. Es ist Umwelt. Ja, so komisch das erstmal klingt, dass jemand, der so wirtschaftsnah ist wie ich, da auf die Umwelt so eingehen möchte. Aber es ist die Umwelt in dem Sinne, dass an der Umwelt kein Preisschild steht. Ich bin ein großer Verfechter von Marktwirtschaft. Ich finde das toll. Das ist ein Regulatorium über den Preis, was Produkte und Dienstleistungen auf- oder abwertet und je nach Verfügbarkeit eben dann teurer oder weniger teuer macht und dadurch eine Steuerungsfunktion entfaltet. Jetzt haben wir nur das Problem, dass beim Thema Umwelt und, Klammer auf, auch ein bisschen im sozialen Bereich, Klammer zu, kein adäquates Preisschild steht. Also Beispiel, wenn ich jetzt sage, die Atomkraft ist eine günstige Art der Energiegewinnung, dann kann ich das erstmal so bejahen. Kann sagen, ja stimmt, Atommeiler zu bauen und zu betreiben und das Uran und so, ne, da kommt ein günstiger Strom bei raus. So, das Problem, was wir an der Stelle nur haben, die ganze Thematik Endlagerung zum Beispiel, die ist in dieser Preisfindung nicht drin. Das sehen wir jetzt auf einmal. Jetzt muss man für zig Milliarden Summen nämlich ein Endlager suchen. Ja, das ist natürlich in der Preisfindung von dem Strom, dem Atomstrom der letzten Jahre oder Jahrzehnte überhaupt nicht drin. Das muss jetzt der Steuerzahler bezahlen. Zweites Beispiel, was ich immer gerne nehme, Benzinpreis. Klar, das spiegelt jetzt, ne, die Förderung wieder und das spiegelt wieder den Transport und das Marketing und die Marge für die Ölkonzerne. Nur, was an Folgekosten da kommt, was wir jetzt gerade sehen, nämlich CO2-Anstieg, Klimaerwärmung, aber auch so Dinge wie Feinstaubproduktion, Verletzte, Erkrankte durch den Straßenverkehr, durch Feinstaub. Das sind alles Folgekosten, die aber jetzt die Allgemeinheit tragen muss und die im Benzinpreis nicht drin sind. Weil wenn man das nämlich alles einrechnen würde, dann wäre auf einmal Benzin nicht mehr so günstig im Vergleich zu anderen Formen. Dann wäre auch Atomstrom nicht mehr zu günstig. Und dann hätten wir eigentlich einen wunderbaren Regulationsmechanismus. Weil dann würde das greifen, was wir alle kennen. Nämlich, dass Dinge, die eben knapp sind oder die teuer herzustellen sind, nämlich wieder auch teurer sind tatsächlich.
Interessanter Gedanke, ja. Auf jeden Fall. Gut. Jetzt sind ja Wahlprogramme nun mal keine Wunschkonzerte, aber du darfst dir noch was wünschen. Mal angenommen, du hast jetzt einen Wunsch frei für Bensheim, für die Zukunft von Bensheim. Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir tatsächlich das Thema Modellstadt für den Verkehr von morgen wünschen. Ja? Dass man wirklich sagt, okay, hier kann ich in Bensheim meinen Verkehr so gestalten, dass er für alle Verkehrsteilnehmer freundlich ist. Ja, wenn man sich nämlich vorstellt, dass Fahrradfahrer, Autofahrer, Fußgänger, ÖPNV-Nutzer, dass die auf Augenhöhe sind, dann kann es doch nur eine logische Schlussfolgerung geben. Dann kann ich doch sagen, okay, ich richte die Stadt wieder wirklich nach der Lebensqualität aus. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir nicht gerade Formel-1-Pilot sind, ja, dann sitzen wir doch eigentlich wesentlich mehr auf unserer Couch als hinter dem Steuer eines Autos. Dann ist es doch irgendwie nur logisch, und seht mir das als Naturwissenschaftler nach, wenn ich das betone, dann ist es doch nur logisch, dass ich meine Lebensqualität auf meine Couch, auf meine eigenen vier Wände ausrichte und nicht auf die Nutzung eines Autos. Also, alles mal ein bisschen entspannter sehen. Man muss nicht von A nach B durch Bensheim im Auto rasen, sondern man kann auch einfach mal wieder das als lebenswerte Stadt gestalten. Und da gehört natürlich Tempo 30 dazu. Übrigens nicht nur in der Friedhofstraße. Wir haben ganz viele andere Punkte identifiziert, wo das auch der Fall sein sollte. Im besten Falle sogar im ganzen Stadtgebiet.
Ja, genau. Wie wichtig die eigene Couch ist oder die eigenen vier Wände, das haben sicherlich im Moment in letzter Zeit sehr viele Menschen bemerkt. Alle gezwungen sind, so viel Zeit zu Hause zu verbringen. Wenn wir jetzt schon beim Wünschen sind, hast du noch einen Wunsch frei? Wer wärst du gerne für einen Tag, wenn du dir das aussuchen darfst? Egal ja, wer.
Laufe ich in die eigene Falle meiner Konzeption genau. Des Podcasts. Das ist vielleicht als kleine Background-Info, wen es interessiert. Das ist tatsächlich die Frage, mit der sich all meine Kandidatinnen immer am schwersten tun, ja, weil es auch irgendwie ein bisschen undankbar ist. Aber man ist mal gezwungen, sich über ein paar Dinge Gedanken zu machen. Und deswegen finde ich die Frage eigentlich ganz schön. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich merke das, ich komme natürlich immer noch aus den 15 Jahren, ich sag mal, Turbo Drive. Ne? Also als Unternehmensberater ist man einfach extrem viel unterwegs. Ne? Ein Stück weit müssen diese hohen Sätze ja auch gerechtfertigt sein. Ne? Und ich würde gerne genau den Gegenpol dazu eigentlich mal erfahren. Und ich habe mich oft mit der Biografie des Dalai Lama beschäftigt, dem geistigen Oberhaupt der Tibeter. Und ich muss sagen, der Dalai Lama, das ist für mich so die Verkörperung von innerer Ruhe. Dass man wirklich abgeklärt ist, dass die Hektik der Welt an einem abprallt. Und selbst wenn es nur ein Tag wäre, ich würde gerne dieses Gefühl einmal kennenlernen und versuchen, das auch immer wieder dann abrufen zu können. Weil ich glaube, es geht so viel an uns vorbei, was wir viel mehr reflektieren müssten. Und wie gesagt, also der Dalai Lama ist da, glaube ich, ein Vorbild, an dem man sich wirklich dahingehend orientieren kann.
Ja, der Dalai Lama ist wirklich wohl ein sehr großes Vorbild. Vielen, vielen Dank. Sagen Sie noch mal zum Schluss, auf welchem Listenplatz kandidierst du für die Stadtverordnetenversammlung?
Ich kandidiere auf Listenplatz 12. Und wenn man das so ein bisschen runterrechnet, dann ist es auch sehr realistisch, weil wir wissen ja alle, die Grünen werden so knapp 30% kriegen. Und insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass wir uns, liebe Laura, dann in der Stadtverordnetenversammlung auch in der Fraktion begegnen werden und miteinander arbeiten.
Ich hoffe es und appelliere an alle Zuhörer, wählt uns. Und ich danke dir für dieses nette Gespräch und die sehr, sehr spannenden, interessanten Gedanken, an denen du uns hast teilhaben lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Stadtverordnetenversammlung.
Na, auf jeden Fall. Vielen Dank an dich.
Tschüss.
Das war
Grüntöne.
Der Podcast der Grünen in Bensheim.